Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Schönen guten Tag, ich begrüße Sie hinten, nee, falsch, vorne rechts im Kaiser Friedrich, der Podcast des Weserkurier.
Aber nicht aus politischen Gründen, ne, sondern...
Nicht aus politischen Gründen, vorne rechts, nur hinten links war heute besetzt. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst beim Weserkurier. Bei mir sitzt Silke Helwig, Chefredakteurin des Weserkurier. Und als Gast haben wir heute Falko Briess, Bildungspolitiker der SPD. Schönen guten Tag, Herr Briess.
Ja, genauer zu sein, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.
So ist es richtig, genau, das bin ich, Falko Briess. Ja, Alter, 61 Jahre alt.
Ja, sagen Sie ein paar Sätze zu sich.
Und nun seit einem Jahr auch bildungspolitischer Sprecher für die SPD-Fraktion. Ne?
Und haben die das so geschluckt, weil in der Studienratpartei SPD jetzt mit Ihrem Werdegang, Sie waren früher Schulhausmeister, Sie waren bei Mercedes oder so, dann sich die Bildungspolitik unter den Nagel zu reißen, hat das Widerspruch hervorgehoben?
Naja, glaube ich nicht, im Gegenteil, weil ich seit 30 Jahren Hausmeister, ich bin Schulhausmeister.
Ja. An der Schule in der Flämischen Straße?
An der Schule Roland zu Bremen Oberschule jetzt, früher Schulzentrum Flämische Straße. Ja. Ja, zudem kann ich auch noch sagen, da bin ich selber auch zur Schule gegangen. Von 1977 bis 80. Ich habe da 1980 meinen Hauptschulabschluss gemacht und bin dann in die Ausbildung gegangen. Und habe dann, Mitte der 80er Jahre, ich glaube der ein oder andere kann sich erinnern, war auf dem Bau nicht viel los, weil ich habe Heizung, Lüftungsbau und Sanitär gelernt. Und bin dann, wie Sie eben schon sagten, bei einem großen Automobilhändler, Hersteller gelandet und habe da 11 Jahre gearbeitet am Band. Das heißt, nein, eigentlich durfte ich frei rumlaufen. Mhm. Aber ich habe immer festgestellt, dass das nicht so mein Ding. Und dann hatte ich die Gelegenheit, mich als Schulhausmeister zu bewerben. Das habe ich dann auch getan, damals noch bei der Senatorin für Kinder und Bildung und Wissenschaft. Und bin dann seit 1996 Schulhausmeister und ich liebe diesen Beruf und den führe ich auch immer noch auf, weil unser Parlament ist ein Halbtagsparlament.
Schulhausmeister werden ja entweder von den Schülerinnen und Schülern gehasst oder geliebt. Welcher waren Sie denn? Oder sind Sie?
Ich gehöre auch noch zu der Spezies, die auf dem Schulgrundstück wohnt. Ich habe auch noch eine Dienstwohnung. Ja. Ja. Ich glaube, das ist die Mehrheit, mag mich. Ja. Also ich laufe nicht mit dem Korthut rum und auch nicht mit dem Kittel. Ja. Na, aber es ist ein wunderschöner Job und ich würde diesen Job auch nicht.
Warum lieben Sie den?
Weil es einfach schön ist, mit Kindern zu arbeiten, festzustellen, wie sie sich entwickeln. Dazu auch noch das pädagogische Personal, unsere Lehrerinnen und Lehrer, wie man das... Ich habe eben gesagt, ich war da, als ich da angefangen habe, 1996, war meine alte Klassenlehrerin sogar noch da beschäftigt. Mhm. Und das ist etwas Besonderes, wenn man als Hausmeister an einer Schule arbeiten kann. Da gibt es auch nicht so viel von, sind nur 180 Hausmeister, die wir in Bremen haben, vielleicht jetzt ein bisschen mehr. Mhm. Und das war und ist einfach ein schöner Beruf, weil man selbstständig arbeiten kann. Na, man weiß genau, man kennt seine Pappenheimer und man weiß, wo man was machen kann. Und es hat sich da in dem Bereich viel verändert, aber es ist immer noch sehr schön und macht viel Spaß. Und ich glaube, ganz ehrlich zu sagen, hätte ich diesen Beruf aufgeben müssen, dann hätte ich mir das vielleicht noch überlegt, weil ich einfach diesen Job, wie gesagt, ich bin auch in dem Stadtteil Huchting, bin ich auch geboren und aufgewachsen, selber zur Schule gegangen und das liegt mir sehr am Herzen.
Das heißt, da hat auch die Verbundenheit eine Rolle gespielt. Dann.
Auch auf jeden Fall, ja.
Sie sagen, man kennt seine Pappenheimer unter den Lehrern oder unter den Schülern?
Gesamt. Also man kennt
beides.
Auch, ja, also auf jeden Fall. Also ich kann Anekdötchen erzählen.
Sie könnten erzählen, ja.
Natürlich. Ja, ich habe eine Lehrerin abends um 20 Uhr aus der Schule. Ich wusste nicht, dass sie noch in der Schule ist. Also,
haben sie eingesperrt?
Ja, natürlich. Ja, ja. Und dann musste ich sie, und da zu der Zeit gab es noch keine Handys. Ne? Also klopfte sie am Fenster und dann dachte ich, oh, was machst du da? Und dann habe ich sie da rausgelassen.
Verstehe. Ne?
Und mit den Kindern genau das Gleiche.
Sie haben gesagt, dass im Gegenteil, als Herr Brandt gefragt hat, ob Sie sauer waren, dass Sie das Amt übernommen haben, Sie gesagt, im Gegenteil, hat sich keiner drum gerissen um den Posten, könnte man in Bremen meinen, oder?
Das kann ich nicht. Also ich glaube, so wie wir das gemacht haben, ist das richtig. Denn wir haben darüber geredet, wir haben uns auch, wenn man die gesamte Deputation, ich bin auch ein Teamplayer. Ich bin also nicht derjenige, der sagt, ich bin jetzt der bildungspolitische Sprecher und ich sage, wie die Bildungspolitik zu funktionieren. Nein, ich bin ein Teamplayer und ich habe in der Deputation für Bildung habe ich ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen und unter anderem unsere kinderpolitische Sprecherin Heike Kretschmann, die ja nun auch aus dem Stadtteil Huchting kommt. Und ich finde das einfach großartig, wie wir zusammenarbeiten.
Naja, weil man nicht so viele Erfolge kassieren kann in diesem Feld. Ne? Also die Bildungspolitik von der SPD wird seit Jahren kritisiert, dass die Probleme sind gewaltig, kann man ja sagen. Die sind auch gar nicht nur bremisch, ne? Fachkräftemangel, mehr Kinder als man gedacht hat noch vor 10 Jahren. Da hat man ja, als ich nach Bremen gekommen bin, wurden noch Schulen geschlossen und abgerissen. Heute findet man das kurios. Deswegen meine ich, ist es ein sehr undankbarer Posten, oder nicht?
Nein, der ist nicht undankbar, es ist eine Herausforderung. Weil ich habe
das
ja
ist
gesagt,
ich habe das alles
miterlebt. Ja. Sie haben eben selber gesagt, als Sie nach Bremen gekommen sind, haben Sie festgestellt, dass hier Schulen geschlossen werden und. Jetzt hat sich wieder gewandelt. Und ich habe damals auch schon gesagt, Leute, lasst uns das nicht machen. Mhm. Und ich glaube, das ist der richtige Ansatz.
Aber die SPD hat es ja trotzdem gemacht.
Naja, es war ja auch nachvollziehbar.
Ja.
Es war ja auch nachvollziehbar, wenn sich jemand hinstellt und sagt, auch ein Beispiel aus unserem Stadtteil, und sagt, demografischer Wandel, ja, weniger Schülerzahlen. Und damals wurde das Schulzentrum Villacke-Damm geschlossen.
Ja.
Ja, wir waren damals, und wenn Sie recherchiert haben, wissen Sie auch, dass ich aus dem Beirat Arbeit komme. Ja.
Beiratssprecher waren
viele Jahre. Ich war Beiratssprecher sehr viele Jahre. Und wir haben immer gesagt, das Grundstück der Villacke-Damm, das muss uns erhalten bleiben. Und Gott sei Dank ist es uns erhalten geblieben, ein Teil davon, weil wir da ja jetzt noch eine Interimsschule für den Sodenmarkt aufmachen konnten.
Ja, ich meine nur, dass wenn Entscheidungen der Vergangenheit die Politik trifft, da sind ja nicht alle so großzügig und sagen, damals musste man das so machen, heute kann man immer klug schnacken. Das ist ja nicht immer so. Deswegen meine ich, dass Sie natürlich einen undankbaren Posten haben. Und Sie werden viel Kritik abkriegen.
Ja,
natürlich Kritik, nicht von Ihren Genossen, aber von allen anderen.
So von ungefähr. Allen anderen bekomme ich auch Kritik. Ja, das wird immer mal diskutiert darüber, welche Entscheidung man getroffen hat oder ob das denn in welche Richtung das ist. Aber ich bin mir sicher, dass das alles immer gut abgesprochen ist. Dass man immer, wir machen nicht nur einen Schritt nach vorne und sagen, oh, mal gucken als nächstes, sondern wir versuchen auch langfristig zu denken. Das ist zum Beispiel, ich habe gerade jetzt vor kurzem, habe ich die Studie über das Leseband bekommen. Ja, und das ist etwas richtig Gutes, was hier bei uns in Bremen angekommen ist. Das heißt, die von Klasse 1 bis 6 hat jede Schule eine gewisse Zeit pro Tag, wo die Kinder dann dem Leseband angeschlossen sind und die lesen dann.
Ja, ja, ich würde sagen, weil sie es bitter nötig haben. Ne? Also für mich zum Beispiel ein Satz, den ich nicht vergessen werde, war, als nach der Wahl Andreas Bovenschulte sagte, jedes Kind, das die Grundschule verlässt, wird lesen, rechnen und schreiben können. Da habe ich gedacht, wenn man das schon sagen muss, wo sind wir? Und deswegen, ich weiß, dass die Probleme groß sind, deswegen wäre meine Sorge an Ihrer Stelle, mein Gott, wie sollen wir denn diese riesigen Probleme in den Griff kriegen?
Ja, also wir haben und gerade auch, ich kann das besonders gut sagen, weil in dem Stadtteil mit der besonderen Herausforderung,
genau, Hochding, ja,
da haben wir das auch. Und genau das ist auch mein Job gewesen vorher schon, als ich im Beirat noch war. Und da haben wir versucht dafür, die Robinsball ist eine großartige Schule, die hat Schüleranteil mit Migrationshintergrund von über 90%. Mhm. Und da ist Sprache und andere Dinge sicherlich ein Schlüssel, den man finden muss. Und, und das leistet die Schule auch. Die Schule leistet hervorragende Arbeit, zusätzlich noch mit der Inklusion und mit den W- und E-Standorten.
Das kommt auch
noch
dazu.
Das ist großartig, genau. Was da. Und dass die natürlich nicht jetzt so wie, Entschuldigung, lassen Sie mich ruhig mal sagen, so wie in Bayern vielleicht, dass da die Schulen anders funktionieren, das mag natürlich sein. Aber hier in Bremen, in unserem Stadtstaat, ist es eben halt so, wir haben gerade heute, habe ich erfahren, dass in dem Ortsteil Huchting, Mittelshuchting, da haben wir über 11.000 Menschen, das ist ein Zuwachs gewesen und da benötigen wir eine zusätzliche Grundschule.
Ja, ja.
Das sind Dinge, die müssen wir anschieben und da bin ich bereit zu, das
mit anzuschieben. Und es fehlt Geld. Sie brauchen eine Grundschule, es fehlt Geld, die Herausforderungen sind groß und wenn Sie Bayern betreffen, ich weiß, viele Bildungspolitiker ärgert, wenn man immer auf Leistungsvergleichen rumreitet, aber alle Leistungsvergleiche zeigen, dass Bayern und Bremen sich nicht miteinander vergleichen, die spielen nicht in der gleichen Liga.
Nee, das ist auch gar nicht möglich.
Naja, ich würde also, es als, wenn also, ich Kinder in diesen Schulen hätte, dann würde ich sagen, ja Leute, das muss aber sein, ne?
Also ich finde, dass so lange wie ich, und ich habe gesagt, 30 Jahre mache ich jetzt, bin ich ganz dicht dran an der Bildung und ich glaube, diese ganzen Studien, die es überall gibt, ob das PISA ist oder LALE oder was auch immer, ja, muss gemacht werden. Aber das zu vergleichen, Bremen mit Bayern zu vergleichen, wo bei uns ganz andere Voraussetzungen sind.
Dann vergleichen wir Bremen mit Hamburg.
Mein Spruch ist immer, dass die Kinder in Bremen 5 Meter hinter der Startlinie starten und am Ende der Grundschule, so wie es der Bürgermeister gesagt hat und so wie ich das auch immer sage, am Ende der Grundschule, am Ende des Bildungsweges müssen unsere Kinder die 5 Meter aufgeholt haben. Und das ist eine Herausforderung.
Aber das tun sie ja nicht, ne? Also erstmal würden nicht alle Kinder 5 Meter vorher starten und dann wäre ja die Frage, dahinter starten, dann wäre ja die Frage, wie konnte man das so weit kommen lassen, dass sie 5 Meter weiter hinten starten? In Hamburg starten sie ja wahrscheinlich dann nur 2 Meter.
In Hamburg hat man aber auch in der Vergangenheit sehr viel mehr Geld ausgegeben.
Genau. Ja, aber das waren doch die Sozialdemokraten.
Ja.
Ihre Vorgänger. Sie haben nicht, sie können nichts dafür.
Ich glaube, dass das Geld ist nicht immer das Entscheidende. Ja, man kann auch viel Geld ausgeben und am Ende erreicht man nicht das, was man erreichen möchte.
Ja.
Na, aber es muss so angelegt werden und so eingesetzt werden, dass man die Möglichkeit hat, wirklich für jede Schule etwas zu finden. Wir sind zum Beispiel, und da bin ich richtig stolz drauf, Bremen ist das Bundesland, wo wir die Inklusion, die hier in Bremen entstanden ist, das ist die inklusive Pädagogik, das ist etwas ganz Besonderes. Ich selber habe es gespürt. Ich weiß, was es bedeutet, wenn wir hatten damals, ist dann das, die Sonderschule, so man sie früher Förderzentrum Villacke-Damm, zur Flämischen Straße rübergekommen. Mhm. Und das war für mich schon etwas ganz Besonderes. Es waren kleine Gruppen, die aber sich nicht so wohl gefühlt, weil wir sind ja eben halt die Sonderschule, kennt doch jeder von uns. Wir sind doch eine Generation, diffamiert wurde. Mhm. Genau. Und dann kam die Inklusion. Und an der Roland zu Bremen Oberschule waren dreimal Pädagoginnen und Pädagogen aus Japan bei uns, die sich die Inklusion angeschaut haben. Und auch in anderen Bundesländern, die sagen, ey, super, was ihr da macht.
Ja, ich will jetzt gar nicht, ich würde jetzt, Klammer auf, ich sag's nur mal, fehlende Sozialassistenten, Klammer zu und so weiter. Und viele haben ja gesagt, das wäre übers Knie gebrochen worden, als Herr Börnsen das umgesetzt hat, weil die Schulen noch gar nicht drauf eingestellt waren. Da gibt's ja auch Beschwerden, das muss man nun mal sagen. Aber wir wollen sie ja gar nicht grillen, wie es so schön heißt, sondern ich wollte nur sagen, wenn einer mich fragen würde, was möchtest du in der Fraktion für ein Amt haben, als Sozialdemokrat, würde ich ganz bestimmt nicht die Bildungspolitik übernehmen. Du?
Ich müsste mir das sehr, sehr gut überlegen.
Was? Du würdest das echt in Betracht ziehen? Ja, jetzt kommt's raus. Dann kann ich ja in Brand grillen.
Ja, ja, kann man nicht grillen. Nee, weil das natürlich auch auf der anderen Seite stelle ich es mir als sehr befriedigend vor, wenn man solche Sachen dann tatsächlich hinkriegt, dass das Gesamtergebnis am Ende eventuell unbefriedigend sein mag, ist eine Sache. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es, wenn man mit den Kindern arbeitet, so wie Herr Priester es macht auf seinem Schulhof irgendwie.
Das stimmt,
sagen Sie es mein Schulhof. Sagen Sie, ist mein Schulhof.
Ja, meine Schule. Es gibt auch viele Kinder, die immer noch sagen, Herr Bries, ist das, gehört Ihnen die Schule?
Das ist total. Also, auf jeden Fall, wenn Sie das die Kehrtwende mit in die Wege leiten würden, dann würde ich natürlich meinen Hut vor Ihnen ziehen. Aber das wird sich erst zeigen und Leistungsvergleiche zeigen schon was, weil man die Kinder irgendwie in die Welt entlässt. Und da müssen sie mehr können, also wenn sie überhaupt lesen, schreiben und rechnen ordentlich können, dass ich noch bezweifeln würde. Also
den Standard zu erreichen, ja, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Das wissen wir aber auch alle.
Ich sage immer Lebenstüchtigkeitsunterricht, aber auf mich hört ja keiner.
Naja,
ich würde ehrenamtlich in Lebenstüchtigkeit unterrichten.
Ich sage ja, jeder, der Interesse hat, komm, soll mich mal besuchen. Gehen wir abends mal auf den Schulhof, wenn ehemalige Schülerinnen und Schüler bei uns sind, die auch ab und zu mal wieder vorbeikommen. Unser Schulhof ist eigentlich immer offen. So, dann kommen die, dann stehen sie da und sagen, ach, Herr Bries, war das eine schöne Zeit. Und dann, kommen aber die richtigen Gespräche zustande, wenn sie dann sagen, sie haben eine Ausbildung gemacht, angefangen, oder sie sind auf eine weiterführende Schule gegangen, das heißt, sie haben ihr Abitur gemacht oder so. Und dann kommen die Gespräche und dann kommt immer das, ich glaube, das ist das, wo auch viele immer sagen, also was ist eine Haftpflichtversicherung, was ist eine Unfallversicherung?
Sag ich ja.
Und wenn sie denn zu Hause ausziehen, dann kannst du dir auch so eine Miete, was kostet denn eine Wohnung heutzutage? Mhm. So, das sind Dinge, wo man dann auch ins Gespräch kommt. Aber nichtsdestotrotz, und das ist das, was ich vor 30 Jahren bei meiner Einstellung gesagt habe, da wurde ich nicht gefragt, ob ich bildungspolitischer Sprecher werden will, aber warum wollen Sie Schulhausmeister werden? Und da habe ich gesagt, wenn ich am Ende es schaffe, dass ein Schüler, zwei Schüler von der Schule gehen und sagen, das war eine geile Zeit und der Hausmeister war cool, dann habe ich was erreicht.
Was macht denn guten Schulhausmeister aus? Sie können ja nicht alles durchgehen.
Bei meinem Sohn hat er im Zweifelsfall auch mal Matheunterricht mitgegeben auf der Grundschule.
Ja, was? Mathe nicht. Ne, aber ich hab zum Beispiel, als die Ganztagsschulen aufkamen, habe ich einen Ganztagskurs angeboten, Energie- und Versorgungstechnik an Schulen.
Ah, das ist ja toll. Von Ihrer Ausbildung aus, ne?
Erstens das, zweitens, ja genau. Und dann haben wir mal geguckt, was verbrauchen wir an Wasser?
Ah, ja.
Ich meine, kann sich ja keiner so vorstellen, wenn ich sage, dass wir im Durchschnitt 62 Kubikmeter Wasser in einer Schule verbrauchen. Man den Kindern dann das klar machen,
wie viel
Badewannen voll das sind.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann sind wir eben rumgelaufen und haben dann eben zum Beispiel in den hochhängenden Spülkästen haben wir Steine reingestellt, und um Wasser zu sparen.
Ah, ja.
Und eine Sache kann ich mich erinnern, ein Schüler davon hat auch sogar danach Sanitärtechnik gelernt. Und dann habe ich den Kindern mal mit als Aufgabe gegeben, wenn die Eltern damit einfach schon, guckt mal zu Hause auf eure Wasseruhr, schreibt mal auf, was heute ist und was in einer Woche ist.
Ja, super.
Na, und dann kamen die Kinder dann an und sagten, warum ist der Verbrauch ist ja riesig.
Und vor allen Dingen, wenn sie dann noch ausrechnen müssen, wie hoch der Unterschied ist, dann haben sie sogar noch Mathe.
Haben wir aber auch gemacht.
Das ist nämlich dann praktisch und fällt Kindern ja viel leichter.
Das ist mir genauso gefallen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe einen Hauptschulabschluss und ich habe auch immer gedacht, ah, Schule, ey Leute, was ist denn jetzt los? Ne? Aber als ich dann den Beruf erlernt habe, Heizung, Lüftung und Sanitär, und ich dann, weil mich das interessiert hat, wie lange braucht zum Beispiel das Wasser in einem Durchmesser von einem Halbzollrohr, bis es am Waschbecken ankommt? Das war für mich, das kann ich mir vorstellen.
Mhm. Na, und so. Dann viel Mathe viel leichter. Ja, kann ich mir vorstellen. Wieso sind Sie eigentlich Zentralheizungs- und Lüftungsbau geworden? Ist das gleiche wie Klempner, was ich gemein als Klempner bezeichnen würde? Oder ist also das, was man gemeinerweise als Gaswasser scheiße bezeichnet?
Ja, genau, eigentlich schon. Also wo ich auch ein bisschen stolz drauf bin, ist eigentlich mein Vater, hatte den Beruf erlernt.
Ah, das habe ich nämlich mich gefragt,
warum Der hat nämlich damals die ganze Farm mit aufgebaut.
Ah ja.
Die haben noch richtig Akkord gearbeitet. Mhm. Dann habe ich meine Ausbildung bei meinem Vater gemacht.
Aber nennt man das Klempner?
Ich hatte damals, ich war ein Schüler, also in Bremen haben wir hauptsächlich gearbeitet, aber der Firmensitz war in Niedersachsen. Mhm. Also musste ich auch in Sieke zur Berufsschule gehen. Mhm. Da habe ich auch wieder gemerkt, ich muss mich nochmal hinsetzen und was nachholen.
Ah, verstehe. Als bremischer Schüler, SPD regiert seit...
Es war jetzt kein Eigentor, aber tatsächlich...
Ja, ein kleines.
Es war
ja was aus Ihnen geworden, also was sollte man sagen?
Das ist ja das durchlässige System bei uns. Jeder kann werden, was er möchte.
Mitglied der bremischen Bürgerschaft.
Ja, genau. Ja. Und also es war schon so. Und dann war der Beruf damals Heizung- und Lüftungsbauer und Sanitär war getrennt.
Ach so.
Mh. Und dann ist das wieder zusammengeflossen. Ich habe aber beide Berufe, ich habe für beide auch einen Gesellenbrief.
Ah, ja.
Also von daher...
Aber das ist der klassische Klempner.
Heute heißt das Anlagenmechaniker.
Ja, ja.
Und Sie werden es nicht glauben, mein Sohn hat es auch gelernt.
Das ist ja toll.
Ja.
Nee, das finde ich toll, wenn man sein Kind dafür so begeistern kann, dadurch, was man erzählt oder wenn man die mitnimmt oder so.
Eigentlich war ich erschrocken, als er mir das gesagt hat. Wir haben Fachschulreife gemacht und irgendwann kam er dann bei mir an und sagte, Mensch, Papa, ich habe mich da jetzt bei der Firma beworben. Ich so, Mensch, den kenne ich. Na, und dann hat er da seine Ausbildung im zweiten Lehrjahr angefangen und ist jetzt bei einer großen Firma in Bremen. Darf man den Namen nennen?
Ja, klar.
Firma Uwe Röhrs.
Mhm.
Die ist richtig und erst dann mittlerweile ist er da Projektmanager und
das ist doch toll.
Macht da viel mit Photovoltaikanlagen, mit Wärmepumpen. Also genau das, was wir jetzt brauchen.
Ja.
Mhm. Na, also ich brauche mit ihm nicht mehr darüber diskutieren, was ein Dreiviertelzoll Rohr schweißen, löten, was ich noch gelernt habe. Nee, die quetschen.
Das heißt, heute kommt er nicht mehr und bittet um Rat.
Na, vor allem gehört er zu denen, die gesucht werden, die quasi auf dem Arbeitsmarkt wie Gold sind, ne? Das muss man sagen.
Ja, klar. Er ist auch der Ausbildungsleiter auch.
Dann waren Sie eben lange Kfz-Schlosser. Was hat Sie denn an dieser Arbeit da, was hat Sie da nicht mehr gereizt? Nach wie vielen Jahren? Immerhin 11 Jahren. War das zu wenig mit Menschen? Sind Sie jemand, der mit Menschen
gerne? Also erstens, meine Personalnummer 83984.
Mhm.
Die kriege ich in meinem Leben, glaube ich, nie wieder aus dem Kopf. Bei mir.
Weil Sie da eine Personalnummer waren eher? Ist das so?
Ja. Mhm. Also wir haben gutes Geld verdient, keine Frage. Wir haben tolle Kollegialität gehabt am Anfang. Ja,
ich weiß jetzt mal, was du sagst. Sie haben billiger Mercedes bekommen?
Nee, ich habe den abgelehnt.
Ach so, okay. Aber hätten Sie bekommen?
Na, ich hätte ihn kriegen können, wollte ich aber nicht.
Mhm.
Also es ist so, ich habe mit 32 Autos pro Schicht angefangen.
Mhm.
Und aufgehört mit knapp 300.
Aber da wurde ihm doch viel abgenommen, oder?
Ja, aber das Schlimmste war, und das ist etwas, was mich wieder zurückführt zu dem, wo ich sagen kann, ich möchte mit Menschen, da war auch tolle Kolleginnen und Kollegen da gehabt, wirklich. Ich war auch als Vertrauensmann da, als Sprecher. Ich war, vielleicht hätte ich auch den Weg zum Betriebsrat da gewählt, aber ich habe Schicht gearbeitet. Und wenn Sie sich vorstellen, für mich war ganz wichtig Familie, Beruf und mein Kind, erleben, wie mein Kind aufwächst. Wenn sie aber in Schichtdienst arbeiten, dann leben sie und arbeiten, leben sie nur ein halbes Jahr. Mhm. Das andere halbe Jahr haben sie
Spätschicht. Ja, das stimmt.
Das heißt, wenn mein Sohn aufgestanden ist, bin ich ins Bett gegangen oder ich habe noch im Bett gelegen. Ich er ist zur Schule gegangen, ich bin mittags zur Spätschicht gefahren, bin nachts um.
Und haben sie ihn wochenweise gar nicht gesehen, ja.
Ja. Das war für mich dann eben, aber was ich immer gemacht habe, ist, ich habe immer auch ehrenamtlich. Ich habe zum Beispiel beim FC Huchting.
Haben Sie die A-Jugend trainiert?
Auch.
Jahrelang.
Jahrelang.
Habe ich gesehen.
Und habe alles trainiert da. Und habe dann.
Alles trainiert im Fußball?
Alles trainiert von der G-Jugend bis hin zur Herrenmannschaft. Also
haben Sie denn, dann haben Sie selber auch mal Fußball gespielt, wahrscheinlich? Ne? Auch in Huchting. Ah, Sie haben sich. Das muss man ihr sagen, hören die Zuschauer nicht. Sie
haben Ries hat eine Krücke, eine Gehhilfe.
Sie haben eine Gehhilfe, weil sie beim Fußball sich verletzt.
Ich habe seit 2007 im linken Bein eine Knieprothese und die macht jetzt im Moment Ärger.
Und die haben Sie durch Fußball oder beim Fußball, zusammengetreten worden?
Naja, man hat mal eine Verletzung. Ne? Und,
aber nicht Kreuzband durch ein schweres Faul, so.
Hoffentlich. Nee, eigentlich nicht.
Ah, ja. Auf jeden Fall haben Sie selber Fußball gespielt, wahrscheinlich auch schon als Knopf, oder? Wenn Sie aus Huchting kommen.
Ja, mein Vater fand das auch schön. Ja, den habe ich auch mal begleitet. Und, ja. Aber was ich damit sagen wollte, ist eigentlich, dass ich dann in meinem Stadtteil beim FC Huchting die Jugendmannschaften trainiert habe und war dadurch auch im Winter, in den Wintermonaten in den Sporthallen.
Ja.
Und da habe ich den Herrn Kohlrenken, der damals an der Robinsball noch Hausmeister war, und der hat mich wiedererkannt. Ich weiß gar nicht warum, eigentlich war ich ein netter Schüler.
Ja, positiv hat er sich in der
Und hat dann gesagt, ob ich Interesse hätte, und dann hat er gesagt, klar, mache ich. Und dann
habe
ich
mich beworben.
Müssten Sie auch eigentlich Berührungspunkte mit dem Finanzsenator gehabt haben? Ne?
Berührungspunkte, also unseren Finanzsenator Björn,
Björn Fecker muss man noch.
Björn war ja auch beim FC Huchting, ne?
Ja, Björn kenne ich schon seit seinem 8. Lebensjahr, weil er nämlich auch mit seinem Vater.
Weil Huchting ein Dorf ist.
Weil Huchting ein Dorf ist. Sein Vater war ein sehr guter Torwart und.
Jetzt kommt's raus. Ja.
Und wir haben auch zusammen eine Mannschaft trainiert. Also muss ich ganz ehrlich sagen, Björn Fecker ist ein richtig toller Trainer gewesen und auch ein richtig guter Schiedsrichter, was die wenigsten wissen. Mhm. Und Fußball ist auch sein Leben. Und wir reden oft über Fußball. Wir haben sehr viel auch zusammen gemacht, trainiert eine E-Jugend und das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ne?
Jetzt müssen wir noch zusammen Politik machen und ihm sagen, Björn, ich brauche da ein bisschen mehr Geld, ne? Ich weiß schon Bescheid.
Wir brauchen noch ein paar Schulen.
Ne? Vor allem in Huchting.
Ja, gut, okay. Ich glaube, so eng ist es, also politisch muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir zusammen sind, also wenn man sich mal so im Stadtteil trifft, ist es nicht so, dass wir großartig darüber sprechen und Menschen
kommen. Ne? Kann ja noch kommen.
Nein, das machen wir nicht. Also wenn dann auf dienstlicher Ebene, das klappt schon ganz gut.
Wann sind Sie eigentlich in die SPD eingetreten?
Das war 1999.
Da haben Sie das auch in die Wiege gelegt bekommen? War Ihr Vater auch schon in der Sozialdemokraten?
Nee, ich will mal so sagen, im Haushalt meiner Eltern, also mein Vater ist ein Flüchtling, mein Vater kam aus Ostpreußen, er ist also mit seinen 7 Geschwistern plus seiner Mutter um die 2 Jahre von 1941 bis 1943 gebraucht und sind in den Sieg irgendwann gelandet. Und da war jetzt nicht so die Politik und bei meiner Mutter ja schon eher, aber für mich war auch ein einschneidendes Erlebnis, als ich schon Hausmeister war und meine alte Schule, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie gehen in Ihre alten Schule und finden Ihren Tisch wieder und sitzen an Stühle, wo Sie sagen, da kann man heute gar nicht mehr drauf sitzen. Und es fand eine Ausschusssitzung bei uns an der Schule statt und mein Schulleiter damals sagte, Mensch, wäre schön, wenn Sie dabei sind, Herr Bries, um mal zu erzählen, wie die Schule aussieht, weil es war zu der Zeit, war eben auch Sanierungsstau und das Schlimmste waren eben halt, dass die Fenster, die Thermoverglasung oftmals kaputt war, sodass also milchig war. Die Kinder konnten gar nicht in die rausgucken. Und das haben wir dann geändert und da war damals der Abgeordnete Hermann Kleen, der mich dann zur Seite genommen hat und gesagt hat, Mensch, bist du eigentlich ein richtig guter und
hast du
Bock da drauf? Und dann hat er gesagt, ja, ich möchte in meinem Stadtteil auch was verändern.
Ah ja, da hat er sie aber schnell gehabt, ne? Weil sie wahrscheinlich vorher schon irgendwie gedacht haben, das wäre was für sie.
Also für mich ist eben halt das, was die SPD ausmacht, ist eben halt die Arbeiterpartei und auch vor allem.
Da sind Sie aber.
Ja, da sind wir immer noch dran. Ich gehöre dazu.
Und wollte es nicht weiter sagen. Das stimmt.
Ich habe ja vorhin die Anspielung auf die Studienrede schon gemacht.
Also ja. Naja, aber das ist ja, die SPD ist ja in der Krise. Das wollte ich Sie noch fragen. Wenn Sie so lesen, was über die SPD berichtet wird, also auf Bundesebene, oder wenn Sie die Umfragewerte sehen, die Wahlergebnisse von Brandenburg abgesehen, wie beschäftigt Sie das?
Ja, wie beschäftige ich mich das?
Also oder beschäftigt einen das
doch, nicht? Doch. Natürlich, wir haben, zum einen sehe ich ja das Bremische, ja, dann das Bundesweite, und es ist schon so, dass es mich beschäftigt, dass ich auch Fragen stelle, mir selber Fragen stelle. Ich war vor 3 Tagen war ich auf einer Online-Konferenz dabei, und aber es ist so, dass der Mut wieder da ist. Man spürt, dass sich jetzt, dass man jetzt nächstes Jahr in die Bundestagswahlen geht, dass man sich jetzt schon darauf vorbereitet. Wir gehen nach draußen, wir reden mit den Menschen, und das ist in allen Stadtteilen, glaube ich, so, also bei uns auf jeden Fall. Und ich glaube, mit dem richtigen
Kanzlerkandidaten? Was wollten Sie sagen?
Kanzlerkandidaten nicht, sondern das Programm, was wir, dass wir eben halt auch versuchen, wieder. Für mich ist zum Beispiel die Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro. Das ist für mich zwingend notwendig. Ja, wenn Sie sich vorstellen, Schule, Reinigung, so die Firmen, die sich da bewerben, die Fremdfirmen, die sind verpflichtet, den Mindestlohn zu zahlen. So, wenn Sie aber fünf, vier Stunden eine Schule reinnehmen, beim Mindestlohn.
Ja, ich verstehe schon. Nur wenn die Fremdfirma sagt, wir können das nicht mehr, wir geben auf, das ist natürlich auch nicht so gut. Ne?
Nee, dass du egal welche Firma es ist, die für Bremen arbeiten, müssen den
Mindestlohn. Naja, ich meine nur, wenn die das wirtschaftlich, wenn die Unternehmer sagen, ja, das ist Harakiri, das können wir nicht, dann gibt es vielleicht gar keine Firma mehr, die putzt.
Also ich glaube, das habe ich noch nicht erlebt.
Was Zöfke dazu sagen würde.
Naja.
Auf jeden Fall können die nicht begeistert sein. Wir sind ja auch betroffen, ne? Die Zeitung, Zusteller.
Ja, ja.
Da weiß ich zum Beispiel, dass das uns arge Probleme macht. Also die andere Seite kann man ruhig auch sehen. Ne?
Ja, aber wer nachts um 3, also bei mir kommt zwischen 3 und 4 Uhr morgens der Weserkurier, und wer da aufsteht und dann den Weserkurier verteilt, ich glaube, der hat auch einen Anreiz auf Mindestlohn.
Ja, das stimmt, aber da müssen Sie fürs Abo dann auch gerne mehr zahlen wollen. Würden
das
Sie das?
Also ich auf jeden Fall.
Ja, dann ist ja gut.
Wenn das alles das Verhältnis zueinander stimmt, ist doch vollkommen normal.
Ja.
Ich würde auch, selbst wenn, und das muss man sich ja mal vor Augen führen, wenn man eine Schule reinigt. Ja, was da dran steht, nur als Beispiel, ich habe angefangen mit 13 Reinigungsfrauen bei mir in der Schule.
Ja.
Und ich habe jeden Tag mit einer anderen Reinigungsfrau zusammengearbeitet. Ich war damals 32 Jahre alt, und es waren Reinigungsfrauen da, die waren kurz vor der Rente.
Ja.
So einer kann ich als Vorgesetzte dann nicht sagen, deine Ecke musst du aber nochmal sauber machen. Also habe ich mit jeder
Zeit, wo es keine Fremdfirmen gab, sondern nur die tatsächlichen
Schulungen. Und dann habe ich mit jeder Frau gearbeitet, und ich kann wischen, ich kann polieren, ich weiß, wie man die Reinigungsmittel behandelt, und jetzt bin ich noch bei 6.
Ja, allerdings wäre das Beste, wenn die Schüler so mit dem Gebäude umgehen und die Lehrer, dass man nicht so viel putzen muss. Da werden Sie als Hausmeister wahrscheinlich auch öfter mal ein Wörtchen reden, oder?
Natürlich.
Einer sein Butterbrot mit der Butterseite auf den Flur fallen lässt, dass er dann selber mal irgendwie einen Lappen nehmen kann und das wegwischt. Oder gibt es das nicht mehr?
Doch, natürlich.
Also, ja, das will ich hoffen.
Aber auf jeden Fall.
Also, deswegen habe ich ja gefragt, was macht denn guten Hausmeister auf? Weil ein bisschen milde Strenge, oder was ist das Geheimnis? Weil Sie können ja nicht alles durchgehen lassen und sagen, ja, dann mach mal. Und dann werden
also
Löcher
die Ansprache ist schon entscheidend.
Edding, die Klowände gibt es bei Ihnen auch, ne? Ich sehe
ja,
schon.
Ja. Also ich mache das immer so. Für mich. Wenn wir die Jahrgänge 5 bekommen, dann gehe ich in jede Klasse, stelle mich vor, wer ich bin, was ich mache, und erzähle den Kindern, dass ich es wichtig finde, dass sie eine saubere und funktionierende Schule haben. Das ist der Grundstein, um am Ende auf das Bildungspolitik wieder zurückzukommen, um am Ende vernünftig lernen zu können. Und dann erkläre ich denen auch, weil es wichtig ist, wie gehen wir mit unserem Material um. Ja? Schränke, Tische, Stühle.
Bei mir können Sie.
Kreide gibt es nicht mehr.
Ach so.
Wir haben jetzt die digitalen Tafeln.
Ja, gut, dann mit den Stiften für die digitale Tafel.
Genau.
Wird auch keiner mehr zum Tafelputzen abgeordnet.
Und wenn Sie bei mir an die Schule kommen, finden Sie in einigen Klassenräumen noch zum Beispiel Wir haben nicht diese klassischen Holzstühle, sondern die von einer Firma mit luftgepolsterte aus Plastik. Und darunter befindet sich entweder eine Nummer oder ein Name. Weil wir haben irgendwann mal gesagt, als wir aus diesem sogenannten Dreiviertelprojekt, was es ja immer noch Gott sei Dank an Schulen gibt, Energie einsparen, hatten wir die Möglichkeit, das Geld zur freien Verfügung einzusetzen, um für immer den damals den neuen Jahrgang 7 haben wir dann immer neue Tische und Stühle angeschafft. Da haben die Kinder 4 Jahre lang Verantwortung für ihren Tisch und Stühle.
Das finde ich gut, ja.
Und da gibt es noch ganz viele, die ich heute noch treffe, die sagen, Falco, ich saß auf Stuhl Nummer 22.
Naja, und der war tipptopp, als ich ihn wieder abgegeben habe.
So sieht's aus. Und das versuche ich in den Jahrgang 5 immer wieder zu vermitteln, weil damit die Kinder auch wissen, das ist ja etwas, was wir alle bezahlen.
Ja, aber
die Eltern, die arbeiten, die Steuern zahlen.
Aber es gibt ja Schlingel, sie werden ja auch welche haben, die mit dem Edding eben in der Schultoilette rumkritzeln, oder nicht?
Also Edding ist nicht ganz so das Problem, zumindest nicht bei uns. Also es ist eher mehr so also Schmierereien sind bei uns toi nicht so das Problem.
Was sind denn das Problem? Werden Turnschuhe in Toiletten gestopft?
Nee, nein, auch nicht. Also,
dann wäre aber auch.
Das ist auch so ein. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag aus irgendwelchen Toiletten irgendwelche vollgestopften. Nein, ist auch nicht so, weil auch das finde ich ganz wichtig. Das erklären wir den Kindern auch. Unsere Toiletten sind sauber. Weil es gibt nichts Schlimmeres, glaube ich, wenn...
Dafür müssten Sie aber einen Preis bekommen, oder?
Nee, will ich gar nicht.
Nee, aber viele Eltern sagen ja, sie wollen ihre Kinder, die Kinder gehen noch nicht mal mehr auf die Toilette.
Also bei uns sind die, wie gesagt, die Toiletten sind, das war am 12. April 1964.
Seitdem sind die Toiletten sauber.
Haben wir da ein Gebäude und da können Sie gerne kommen und da so lange sind da schon die Fliesen an der Wand, die Toiletten sind vielleicht schon mal ausgetauscht worden, die Urinalbecken auch, aber es funktioniert und es ist sauber.
Ja,
das finde ich wichtig und da achten wir auch drauf. Und wie gesagt, das ist für mich ist das ganz wichtig. Und dann spricht man mit den Kindern und versucht denen dann klarzumachen, dass das der Grundstein ist. Das machen sie ja zu Hause auch nicht. Wo ich Probleme mit habe, kennen Sie die Durstlöscher?
Ja. Und die Packungen liegen überall rum. Ja, furchtbar.
Schrecklich. Ja, wie wird denn so ein halber Liter Durstlöscher, dann wird da reingepustet und dann wird draufgetreten, dann knallt das und das Ding bleibt liegen.
Ja.
Oder die Capri-Sonnentüten.
Ja, ja.
Noch viel schlimmer.
Ja gut, ein bisschen gehört es zur Kindheit auch dazu, das zu machen. Nur hinterher wegschmeißen.
Ja. Ja. Und dann, ich meine, Mülleimer ist 3 Meter weit weg. Nein, man tritt
aber
da drauf.
Aber das können ja noch nicht mehr Erwachsene, das ist ja das Problem. Ne?
Das ist sicherlich auch eines der Probleme.
Also was macht einen guten Schulmeister aus in 3-4 Sätzen? Schulhausmeister?
Respekt. Zuhören kann. Probleme lösen kann und auch so ein bisschen, ich sag's mal so, imposante Figuren. Nein, also das gehört schon dazu, dass man eben auch ansprechbar ist. Ja. Also nicht diesen Muffelmann machen und das ist
nicht der Klassiker aus irgendwelchen Filmen, die man so im Fernsehen sieht.
Naja, ich sag ja mit Korthut und Kittel,
ja.
Nee, das ist es nicht. Ne?
Herr Brandt ist dran.
Ich habe eigentlich auch nur noch wieder eine Rückkehr zur Bildungspolitik noch einmal. Wenn man bildungspolitischer Sprecher der SPD ist und gleichzeitig die SPD die Bildungssenatorin stellt, wie muss ich mir das Arbeiten vorstellen? Jedes Mal, wenn Sie einen politischen Antrag formulieren oder eine politische Aussage formulieren, müssen Sie in der Behörde anrufen und fragen, ob das so geht?
Nee.
Also, und ruft Frau Orlepp dann hinterher an und sagt, so ging es aber jetzt überhaupt nicht?
Also vielleicht ist es so, dass viele das verkennen. Also ich finde, wir haben in dieser Koalition und auch ich persönlich, wir haben einen sehr guten Draht zueinander.
Ja. Ja,
wenn es irgendwelche Dinge gibt, dann spricht man miteinander. Wir haben regelmäßige Treffen, Austausche, wo wir uns treffen, wo wir übereinander, miteinander reden. Und wenn es Probleme gibt, es gibt es ja auch so, ne, mittlerweile bekomme ich E-Mails, wo darauf hingewiesen wird, hier funktioniert das nicht oder das nicht. Dann fragt man danach, sag mal, wie können wir das Problem lösen, wenn es denn ein Problem ist oder wie kriegt man das hin? Also ich arbeite sehr, sehr gerne mit ihr zusammen.
Ja.
Und ich glaube, weil wir auch wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger.
Ja.
Und die Zusammenarbeit, natürlich muss ich auch mal sagen, nee, das finde ich jetzt nicht so gut.
Weil wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Antrag formulieren, so wie es auf der Homepage steht, Ganztagsschule, ja. Versorgung mit Ganztagsschulplätzen, jeder weiß, in der jetzigen finanzpolitischen Situation ist das schwierig darstellbar. Gleichzeitig verhaften Sie aber die Behörde ja, ich glaube, noch in diesem Jahr einen runden Tisch einzuberufen, um über Ergebnisse zu berichten.
Richtig, genau.
Und jeder weiß auch, es wird nicht gelingen.
Naja, wir wollen ja die Evaluation, man will ja versuchen, jetzt rauszufinden, wenn wir jetzt 2026 den gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung haben,
ja.
Dann müssen wir doch jetzt schon anfangen und auch den Schulkonsens müssen wir jetzt schon anfangen.
Ja, hätten wir eigentlich vor 5 Jahren anfangen müssen.
Naja, man muss jetzt aber anfangen darüber nachdenken, wie geht es denn weiter?
Ja.
Welche Möglichkeiten haben wir? Und das, finde ich, klappt im Moment für mich ganz gut, wenn ich Probleme habe, wenn ich irgendwie etwas besprechen möchte, dann tun wir das auch. Das ist also nicht so, dass ich da erst großartig über irgendwelche Schleifen kommen muss, um am Ende von der Senatorin eine Aussage zu bekommen.
Und Sie werden da auch nicht auf den Topf gesetzt hinterher, wenn es mal schiefgelaufen ist?
Nö,
eigentlich nicht. Das geht ja auch nicht, weil eigentlich natürlich muss das Parlament
und die Legislative,
ne? Ja. Kontrollieren.
Aber manchmal ist das in Bremen auch andersrum.
Aber dann würde es Herr Bries ja nicht zugeben, das wäre ja fatal. Ja. Ich habe auch eine Frage, ich habe gesehen, es gab mal bei Ihnen an der Schule einen Wettbewerb malt, oder es gab einen Wettbewerb malt eure Hausmeister. Da wurden Sie doch bestimmt auch gemalt, ne?
Nein.
Warum nicht?
Weil es nur die Grundschulhausmeister waren.
Ach, schade.
Wir mussten
Haben Sie das nicht ein bisschen bedauert?
Nee. Naja. Wir mussten
das... Das fand ich eine tolle Aktion.
Ja, war es auch. War auch eine...
Können Sie vielleicht noch mal machen? Sie sind ja noch im Amt.
Ja, ja, klar. Wir können ja jetzt die Kinder hier aufrufen, Herrn Bries mal zu malen.
Ja.
Das Ei haben wir Ihnen jetzt ins Nest gelegt.
Ja, vielen Dank.
Ich fand das wirklich eine gute Idee, mal eure Hausmeister, weil für Kinder sind viele Hausmeister Bezugspersonen.
Richtig.
Ne? Also es muss man wirklich so sagen.
Gerade an den Grundschulen. Gerade an den Grundschulen ist es ganz wichtig, weil da ganz viele, viele Pädagoginnen arbeiten ja mehr Frauen als Männer in der Regel.
Genau, das ist auch
und wir wissen auch, dass wir in unserem auch ganz viele Familien haben oder eben Alleinerziehende. Und oftmals ist es so, wenn eine Schülerin, ich habe mal mit meinem Kollegen, den Herrn Schwenzfeuer, mit dem ich dieses Projekt damals gemacht habe, der hat an der Grundschule Kirchhuchting gearbeitet und die hatten dann irgendwie ein neues Spielgerät, eine Rutsche über einen Sandberg. Und nach der ersten großen Pause, man hat nicht ein Kind wieder erkannt, weil die sich durch diesen Sandberg gebuddelt hat. Also erste Klasse. Ne? Und da hat man auch gesagt, dass diese Ansprache, wenn da ein Mann ist, ne? Und dann vielleicht mal dann doch mal sagt, leg den Ball hin. Das ist dann schon was anderes. Aber trotzdem, es ist schön, wir haben auch ganz tolle Frauen, die als Hausmeisterin. Ja, natürlich, ganz tolle auch. Ne? Ja. Gibt es auch wirklich richtig gute. Das ist schon lange so, dass es das gibt. Ja. Und dieses Projekt, was Sie oder diese Malt euren Hausmeister, das ist damals entstanden, die Digitalisierung. Man wollte es nicht glauben. Wir hatten eine Homepage eingerichtet, die nannte sich BSH 2001, Bremer Schulhausmeister. Und da konnten sich dann eben halt die Kollegen austauschen. Ne? Oder wir hatten auch eine Pinnwand, wo. Ne, wenn jetzt jemand 3 Tische über hatte oder bevor man so eine Tafel weggeschmissen hat, hat man mal ihn gefragt.
Warum gibt es das nicht mehr?
Das gibt es noch so ein bisschen. Also die Homepage konnten wir nicht weiterführen, weil zum einen uns die Zeit dazu fehlte, muss ja gepflegt werden alles.
Ja, klar.
Und zum anderen, es gibt noch dieses schwarze Brett, gibt es noch.
Ja, ja.
Aber
es
war ganz toll, weil wir auch Firmen begeistert hatten, die dann Werbung bei uns machten. Ne? Und dadurch konnten wir dann den Preis für die Grundschulen malt euren Hausmeister.
Ja, ja.
Ne? Das ist damals, glaube ich, die Philipp-Reiß-Straße geworden. Und der Kollege, das ist der Peter Emor, den gibt es auch noch. Und war eine ganz tolle Aktion, ja.
Die
Aula
auch.
War voll.
Ja. Und dann wollte ich noch wissen, was Persönliches. Was machen Sie zum Ausgleich? Weil ich kann mir vorstellen, jeder weiß, dass das Halbtagsparlament auf dem Papier ein Halbtagsparlament ist, aber eigentlich ein Fulltime-Job. Das wird bei Ihnen nicht anders sein, schätze ich mal. Sie sind trotzdem noch Schulhausmeister. Da haben Sie, weiß nicht, wie lang sind Ihre Tage? Die gehen ja um 7 Uhr los oder wann in der Schule?
Ja, also ich habe jetzt auf 20 Stunden reduziert.
Ah, ja. Sonst geht es gar nicht, ne?
Das geht sonst gar nicht, ne?
Sie haben und fangen, wie lang sind Ihre Tage von morgens?
Ich fange morgens um 8 an bis 10:30.
Ja.
Und dann nachmittags, wenn die Reinigungsfrauen da sind, damit ich zu denen auch noch Kontakt habe.
Und die politische Arbeit läuft die ganze Zeit.
Und dann abends nochmal zum Abschließen der Schule, zum Scharfschalten, weil wir eine Alarmanlage haben, muss ja irgendjemand scharfschalten. Und die politische Arbeit wird immer so, wenn ich Stunden irgendwie mal nicht machen kann, dann hole ich die nach oder ich hole sie vor. Und kann aber meine politische Arbeit dabei ganz gut.
Auf jeden Fall haben Sie ja auch jede Menge Termine. Ne?
Sehr viele.
Auch Abendtermine, Wochenende, Repräsentationstermine, Hochding und so weiter. Sie wollen ja wiedergewählt werden. Auf jeden Fall, was machen Sie zum Ausgleich? Sie spielen noch Fußball?
Leider nicht mehr, nein. Das haben wir ja beschworen, das geht nicht mehr. Trainer mache ich auch nicht mehr, weil da geht sehr viel Zeit bei drauf. Ich habe mit meiner Lebensgefährtin haben wir einen Ausgleich gefunden und zwar, wir fahren gerne, wir haben uns ein Wohnmobil angeschafft und wir fahren gerne campen. Also freitags abends raus und sonntags kommen wir wieder.
Das in die Nordsee oder wo fahren Sie dann dahin?
Wir haben so einen Radius von 100 Kilometern rund um Bremen.
Okay.
Ne, also wenn wir mal völlig entspannt und ruhig sein wollen, dann fahren wir nach Friseute.
Ja.
Da ist ein wunderschöner Stellplatz, der ist total ruhig, ganz tolle Location dabei. Da kann man, da hört man nichts.
Ja.
Ne? Oder wir fahren auch mal Bremervörde, ne? Förderer See, da auch schön.
Meine
tolle
Großstadt.
Restaurants.
Ja.
Ne? Und so haben wir unsere Oasen und da schöpfe ich dann wieder so ein bisschen Kraft.
Gibt es sonst noch irgendwas? Kochen, lesen?
Kochen sehr gerne.
Was kochen Sie denn?
Wenn
ich jetzt sagen würde, am Wochenende kommen, weiß ich nicht, gute Freunde, was ist da das Rezept, was immer funktioniert, was alle toll finden?
Also da, ich habe den ich grille es sehr gerne und ich habe einen Dutch-Ofen und da würde ich Schichtfleisch machen.
Schichtfleisch?
Ja.
Ah ja, das wird also geschätzt von den Bekannten.
Von meinen Freunden auf jeden Fall. Verstehe. Ich kann auch mit Sicherheit einen guten Grünkohl kochen, weil da habe ich von meiner Mutter und von meiner Oma die Rezepte so ein bisschen. Also das kriege ich auch hin.
Sehr gut. Nein. Hört sich jedenfalls gut an.
Ja, ansonsten meine beiden Enkelkinder sind auch sehr wichtig, zumal aber die leider nicht in Bremen, sondern in Barien außerhalb von Bremen wohnen.
Aber nicht ist ja nicht so weit.
Ist nicht so weit, aber sind alle auch sehr beschäftigt.
Ja.
Das ist auch ein toller Ausgleich.
Ja. Du hast dir noch irgendwas notiert?
Nee, Herr Brandt hat tatsächlich keine weiteren Fragen.
Ich sehe hier auf deinem Zettel Schichtfleisch vom Grill.
Ja.
Schichtfleisch aus dem Dutch-Ofen.
Ja.
Den Dutch-Ofen, den muss man googeln. Das ist der Thermomix aus dem Mittelalter.
Den muss man den selber bauen?
Nein.
Das den kann man kaufen.
Ein gusseiserner Topf. Den kann man in den Grill stellen, den kann man in den Backofen stellen,
den kann man
von unten, von oben mit Kohle befeuern. Und es ist immer ein wundervolles Ergebnis. Man kann sogar Brot da drin backen.
Ah ja, machen Sie das auch?
Auch schon gemacht, ja.
Ja,
ist
mir vollkommen unbekannt.
Ja. Mir noch, aber ich werde das klären.
Wir werden das googeln.
Genial, kann ich nur sagen.
Also ich habe meine Fragen hier abgearbeitet.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja. Haben Sie doch irgendwas, was Sie unseren Zuhörern mitgeben wollen? Bitte nicht werbetechnisch.
Also nein, werbetechnisch sowieso nicht, aber lassen wir uns alle gemeinsam versuchen, für unsere Kinder, für die Schülerinnen und Schüler hier in Bremen, die besten Voraussetzungen zu schaffen. Das ist für mich das Wichtigste.
Da bin ich dabei.
Nicht immer nur meckern, sondern auch mal anpacken und machen.
Uneingeschränkt. Und ich schließe meine Frau damit ein.
Gut. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie, Herr Bries, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es kann sein, dass es hier im Kaiser Friedrich heute sehr gut besucht. Das hört man vielleicht, aber das werden Sie uns verzeihen, denke ich mal.
Alles klar. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.